Glückspiraten Segeltalk, der Podcast für Genusssegler. Von und mit den beiden Glückspiraten Babsi und Erik. Willkommen an Bord!
Hallo Glückspirat und herzlich willkommen zum 26. Glückspiraten Segeltalk und dem letzten Teil des Interviews mit Holger Peterson. Heute spreche ich noch mit Holger über die Bücher, die er bereits geschrieben hat, und wir bekommen auch einen kleinen Einblick in sein nächstes Buchprojekt, und er kriegt mir schon ein bisschen erzählt, was denn da so alles drinstehen wird und um was es da geht. Außerdem geht es nochmal um das Leben an Bord und den Entschluss, einen Großteil seines Lebens an Bord seines Schiffes zu verbringen, was für ein Schiff überhaupt aus Holgers Sicht geeignet ist und wie und wo man das vielleicht am besten kaufen kann. Viel Spaß beim letzten Teil unseres Interviews. Normalerweise stellen wir in unseren Interviews immer die Frage, was würdest du jemandem raten, der mit dem Segeln beginnen möchte? Ich würde jetzt diese Frage einfach mal abwandeln in was würdest du, also abgesehen natürlich davon, dein Buch zu kaufen und sofort zu lesen, was würdest du jemandem raten, der auf sein Schiff ziehen möchte und beginnen möchte, auf seinem Schiff zu leben?
Also ich würde ihm als allererstes raten, noch ein paar Wochen zu warten, bis die dritte Auflage draußen ist. Von meinem Buch. Es sind jetzt noch einige wirklich wichtige Kapitel dazugekommen, an die ich vorher so nicht gedacht hatte, weil ich erst durch die Vorträge auf den Messen und so weiter mit vielen Fragen konfrontiert wurde, wo ich merkte, oh, das musst du aber doch mal behandeln. Das ist für die Leute so nicht selbstverständlich.
Also du bist quasi auf dem Werk auf dem Weg zum quasi Standardwerk für Leute, die auf dem Schiff leben wollen. Wenn es das nicht vielleicht sogar schon ist, mein Boot ist mein Zuhause.
Also vielleicht so in dieser Kombination in Deutschland. Also es gibt natürlich jede Menge gute Werke, und ich sage mal, diejenigen, die mich mal inspiriert haben, da komme ich nochmal drauf zurück, es gibt so viele gute Autoren. Ich wurde inspiriert von Rollo Gebhardt. Ich durfte ein paar Jahre mit Rollo zusammenarbeiten als Aktionsgruppenkoordinator damals an der Gesellschaft zur Rettung der Delfine. Ich war ein großer oder bin immer noch ein großer Fan von Bobby Schenk und so weiter. Oder was für mich eine Offenbarung war das letzte Interview, was ich mit Elgar Koch auf La Palma führen durfte. Sie und Ernst Jürgen hatten diese Kairos-Trilogie geschrieben. Das war das erste deutsche Weltumsegler-Pärchen, beispielsweise. Also man gehe in einen Hafen, stelle sich für irgendein Schiff, unterhalte sich mit dem Captain, frage ihn nach irgendeinem Detail, und man wird garantiert irgendetwas Neues, Interessantes, Spannendes mitnehmen. Geht mir immer noch so. Wenn ich irgendwo auf ein fremdes Boot komme, irgendwas wird derjenige mir zeigen, wo ich sage, Mensch, das ist aber eine gute Idee. Vielleicht wird eine Reportage draus, vielleicht nehme ich das nur für mich. Und genau das würde ich jemandem empfehlen, der auch davon träumt, irgendwo an Bord zu leben. Einfach in irgendeinen Hafen gehen, wenn die Marina ein bisschen größer ist, sich vielleicht mal ein bisschen rumfragen, oder man erkennt da meistens auch schon die Boote, nämlich diejenigen, die vielleicht eine Windfahne am Heck haben und einen Windgenerator dabei.
Ja, diese typischen Anzeichen.
Die typischen Anzeichen, und einfach mal sagen, Menschenskinder, ich könnte mir auch vorstellen, an Bord zu leben, Skipper oder Skipperin, was für ein Boot würdest du mir empfehlen? Und so kommt man dann ins Quatschen. Das ist garantiert eine gute Lösung. Mein Buch, ja, muss man nicht entsprechend. Also lesen, lesen, lesen. Egal, welche Fachzeitschriften das sind. Sonstige Bücher, und sich einfach ein bisschen in den Häfen rumschauen und sich mit den Leuten unterhalten. Da bekommt man am meisten mit.
Wobei ich kann mir vorstellen, wenn du dich mit Leuten unterhältst, die an Bord leben, bekommst du wahrscheinlich von 10 verschiedenen Menschen, 10 verschiedenen Skippern, 10 verschiedene Antworten.
Ja, das kann durchaus sein. Also ich beginne jetzt mal anders. Auch bei der Beratung mit der Dame, die ich da hatte am Telefon. Meine erste Frage war, wo möchte sie fahren? Sie ist noch gebunden an den Bereich vom Rhein und dann schwebt ihr aber vor die Niederlande. So, bei den Niederlanden weiß ich, da gibt es ganz tolle Ecken, aber viele Ecken, die sind auch flach. Also die Standemastroute, was dann zum Beispiel für Sie eine längere Urlaubsoption erstmal wäre, über Groningen zum Eiselmeer, enthält einige flache Stellen, wo ich mit 1,80 Meter Tiefgang nicht durchkomme. Also der erste Tipp, so wie auch für jeden Nordseefahrer, mehr als 1,40 Meter Tiefgang sollte das Boot nicht haben, um überall hinzukommen. Auch in den friesischen Meeren noch relativ gut aufgestellt zu sein. Sie möchte das Boot zuerst auf den Rhein legen. Der Rhein hat eine Menge Strömung. Also muss das Boot eine anständige und super zuverlässige Maschine haben. Weil sie selber keine Mechanikerin ist, muss die Maschine tippitoppi funktionieren und sollte ein paar PS mehr haben. Also mit irgendeiner Grotte, da darf sie sich keine Illusion machen. Wenn die Maschine 20 Jahre alt ist, keine Grundüberholung hatte, muss sie ungefähr 12.000, 14.000 Euro zusätzlich einkalkulieren, eventuell für einen neuen Motor. Oder eine gute Fachwerkstatt kennen, die in der Lage sind, zum Beispiel einen wirklich zuverlässigen alten Mercedes OM 636 Diesel für 2.000, 3.000 Euro wieder auf Vordermann zu bringen. In Ihrem speziellen Fall auch wiederum GFK oder Aluminium und für das, was ihr so vorschwebt mit maximal 40.000 Euro, habe ich ihr geraten zu einer älteren Moody Kim Kieler oder Westerly Kim Kieler, sowas in der Richtung. Und da sie halt tatsächlich auch an Bord leben möchte, sich aber die Lebenssituation auch vielleicht zur Zweisamkeit wieder ausweiten kann, sollte das Boot so wenigstens 9,5 Meter lang sein.
Wo man bequem zu zweit drauf leben kann, ja.
Ja, ne, damit kann sie gut klarkommen, weil ihr noch die Erfahrung fehlen. Soll sie trotzdem unbedingt eine Segeljacht nehmen und keine Motorjacht? Ganz einfach, weil eine Segeljacht Sicherheitsreserven hat. Ein bisschen Wind geht immer. Und die Segeljacht ist zum Wohnen auf dem Wasser stabiler, weil sie einfach den großen Ballastanteil hat. Ich möchte ja nicht in meinem schwimmenden Zuhause mal auf dem Seitendeck lang gehen und das Boot knickt schon immer zur Seite weg. Daher die Segeljacht, die hat den Ballast ganz einfach inklusive und liegt erheblich stabiler im Wasser.
Und sie bietet dem gegen den Motor noch eine gewisse Redundanz mit ihren Segeln, ne?
Eben, genau, diese Redundanz. Und weil ihr natürlich in dieser ersten Lebensform die praktischen Erfahrungen, nämlich unter Segeln, fehlen werden, sie das noch nicht hat, aber sie auch nicht noch 3 Jahre lang rumtrainieren will, soll sie zusehen, in ihrer Freizeit immer mal wieder irgendwo einen Korean-Charter-Turn zu machen. Denn da bekommt sie das Know-how mit. Und wenn das ein netter Segler oder Skipper ist, Skipperin, dann steht sie auch ganz schnell selber am Ruder und man quatscht ihr nicht ständig rein, sondern lässt sie machen. Auch ganz witzig. Ich habe eine Zeit lang immer mal ein bisschen Schnuppersegeln gemacht oder hatte auch Leute, die mal wissen wollten, wie ist denn die Nordsee bei stärkerem Wind? Da waren auch welche dabei, die hatten alle möglichen Scheine, waren aber der Meinung, sie konnten nicht segeln und sie konnten wirklich nicht besonders gut segeln, weil man sie halt immer zugetextet hat. Segeln ist im Grunde genommen wie Fahrradfahren, das ist auch was Intuitives. Wenn man gar nicht keinen Perfektionismus anstrebt, sondern die Leute ganz im Ruder alleine lässt und in Ruhe und dann nur mal wirklich beim konkreten Fehler ein bisschen korrigiert, dann geht das alles sehr, sehr gut. Und so sollten diese Neuen auch an die Sache rangehen. Nämlich auf dem Segelboot geht eigentlich alles relativ langsam, geruhsam vonstatten. Also nur Mut und los.
Ja, letztendlich ist es das, ne? Genau. Keine Scheu und am besten jetzt gleich loslegen, könnte ich mir vorstellen. Ne? Zu lange zu warten hat ja auch keinen großen Sinn.
In der Tat. Es ist, ja, wie soll ich auffangen? Ich will jetzt nicht philosophisch werden, aber der Dalai Lama, den ich sehr schätze und im Buddhismus auch, obwohl ich mit Religion sonst nun gar nichts am Hut habe, hat in seinem Buch das Buch der Menschlichkeit, das ist so für den westlichen einfachen User geschrieben, Siddhartha zitiert und hat gesagt, Siddhartha, du brauchst nicht die ganze Welt mit Leder zu überziehen, damit du dir keinen Dorn in den Fuß trittst. Es reicht ein einziges Paar guter Schuhe. Und ich sage, stimmt, oder ein einziges gutes Boot. Alles andere ist Mehr muss es nicht sein. Also einen Rumpf, der gut und stabil gebaut ist, ob Schnickschnack dran ist oder nicht, das spielt alles keine Rolle. Aber wenn du in diesen Rumpf verliebt bist und der ist gut und stark gebaut, dann sieh zu, dass der einfach ein bisschen verbessert wird, aber mach dir keinen Kopf darum, was du angeblich alles brauchst und was du in den Wassersportkatalogen so entdecken kannst. Das brauchst du nämlich nicht. Da reicht am Anfang ein Kompass und ein einfaches Hand-GPS oder ein Tablet für 100 Euro von mir aus mit einer Navi-App drauf. Und dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Ja, viel Spaß dabei. Und je länger man das rausschiebt und davon träumt, nee, das muss alles gar nicht sein. Nimm einfach das Boot, was du dir vielleicht so gerade eben noch leisten kannst. Und damit soll es dann auch losgehen.
Genau, ja, denn diese Perfektion, die man vielleicht versucht anzustreben, die gibt es sowieso nicht. Es gibt immer irgendwas zu verbessern, zu verändern oder es gibt irgendwas, was man vielleicht immer noch ein bisschen toller machen könnte, aber das hindert einen einfach nur daran, dass man wirklich loskommt.
Richtig. Die Freude nochmal auf dem Wasser hat mit der Bootsgröße gar nichts zu tun. So schön wie unsere Fuhrruhe jetzt auch ist, das Deck ist hoch und das schließbare Cockpit hält mich manchmal ein bisschen fern vom Wasser. Wenn ich jetzt im Ende Mai, sind mal wieder so ein paar Tage, mein altes Faltboot vom Dachboden hole, es vielleicht auch auf dem Autogepäckträger packe und damit irgendeinen Fluss erkunde, den nie zuvor ein Segelboot befahren hat, dann bin ich darin genauso glücklich wie an Bord von unserer Warmduscherkiste mit Badewanne. das spielt tatsächlich gar keine Rolle, überhaupt nicht. Deswegen, Hauptsache man ist auf dem Wasser und sitzt in einem Boot. Übrigens auch ein gutes Beispiel dafür, auch ein guter Bekannter, mit dem ich einen Winter zusammen in Bremen verbracht hatte. Ich hatte es ja mit den 10,50 Meter meines alten Bootes schon sehr komfortabel, aber der krabbelte aus seinem 6,5 Meter Stahlboot, auf dem er schon seit einigen Jahren lebte und wo nun wirklich keine Stehhöhe ist und nichts und dabei ist er auch noch größer als ich, war damit total glücklich. Und dann hat er doch den Sprung gewagt und hat sich ein 9-Meter-Boot gekauft und lebte dann auch weiter an Bord, aber irgendwie war ihm das schon alles zu wasserfern. Also er ist jetzt wieder zurückgegangen auf ein 7-Meter-Boot. Das reicht ihm und damit lebt er auch sehr, sehr glücklich in Bremen oder im Urlaub dann irgendwo auf irgendwelchen friesischen Inseln. Und daher, Hauptsache man hat ein Boot, weil sonst fehlt einem doch irgendetwas. Wo will man denn da an den Wochenenden hin? Ich gehe nochmal entsprechend weiter. Auch nicht, ja. Nehmen wir Wohnmobile. Im letzten Jahr wurden in Deutschland 30.000 neue Wohnmobile zugelassen. Und alle verheißen so von wegen Freiheit und Abenteuer. Nur ich kann mich ja an die meisten Feldwege nicht stellen, weil die irgendjemandem gehören oder das Wildcampen da untersagt ist. Dazu kommt natürlich auch noch eine gewisse Sicherheitslage. In einem Wohnmobil bin ich doch eher ein bisschen angreifbar. Also was passiert, ist das, was wir jetzt an der Nordseeküste erleben, dass die hübschesten Silhäfen mittlerweile die Parkplätze alle von Wohnmobilen zugeparkt werden. Und dann sitzen die Leute auf Parkplatzplatten oder am Nord-Ostsee-Kanal und wollen Boote und Schiffe gucken. Liegeplätze hätten wir bei uns. Wir haben noch in Hooksiel jede Menge freie Gastliegeplätze, gar kein Problem. So. Kosten auch nur die Hälfte von dem, was man an der Ostsee zahlt. Lasst das doch mit dem Wohnmobil. Und dann könnt ihr sogar sagen, Mensch, ich verbringe das Wochenende mit der Familie auf der wahrscheinlich schönsten deutschen Insel Spiekeroog und zahle dafür schon einen relativ happigen Preis im Verhältnis von 25 Euro die Nacht. Das ist alles, aber derjenige, der mit Fähre und Hotel oder was, der ist mit 200 Euro am Tag dabei. Daher. Ja. Und der Wohnmobilfahrer kommt gar nicht nach Spiekeroog, weil es ja eine autofreie Insel ist.
Deswegen. Wollte ich gerade sagen, ja. Hat gar nicht die Möglichkeit.
Ja. Genau. Oder ich kann auf der Aller bei Celle den Anker auswerfen und kann sagen, die nächsten 2 Monate, ich wohne jetzt hier. Und da kann dann keiner vertreiben. Das ist eine ehemalige Bundesschifffahrtsstraße. Und solange ich die durchgehende Schifffahrt, die es ja nicht mehr gibt, auf diesem Fluss nicht behindere, kann ich sagen, ich wohne da. Und der Wohnmobilfahrer kann das nicht.
Das finde ich auch, das ist auch ein ganz großes Argument, das habe ich jetzt auch gerade bei Michael Wnuk auf seiner Malin erlebt. Er ist ja auch ein ganz besonders, also er ankert besonders gerne. Und das ist auch einfach eine tolle Möglichkeit. Ich habe überall, wo es nicht gerade verboten ist, die Möglichkeit, meinen Anker zu werfen. Und solange das so liegen, wie ich gerade eben möchte. Ja, und wenn ich noch ein schönes Dingi dabei habe, dann kann ich auch immer mal vom Schiff runter und es steht mir vollkommen frei, morgen weiterzufahren oder vielleicht noch ein bisschen liegen zu bleiben. Und das ist eine besondere Form von Freiheit, die ich jetzt auch so schätzen gelernt habe. Und finde ich toll, einfach den Gedanken und diese Freiheit zu haben.
Ja, und für alle Binnenländer, die uns jetzt zuhören und die es halt weit zur Küste haben, Deutschland hat ungefähr 7000 Kilometer schiffbare Wasserwege. Das ist eine Menge. Und da gibt es bestimmt so manche schöne Rhein-Main-Schleife, andere Bereiche, in denen man es ganz prima aushalten kann. Rüdesheim, denke ich,
auf jeden Fall, klar.
Entsprechend da oben, ist auch eine schöne Ecke. Und oder so manche Binnenseen, denn, wie gesagt, in dem Moment, wenn die Sonne untergeht, spielt es gar keine Rolle, ob das jetzt Bora Bora ist oder Steinhude. Man ist auf einem Boot und hat das Plätschern der Wellen am Rumpf und es ist das eigene Boot. Übrigens, ich habe selber noch nie gechartert, werde es wahrscheinlich auch nicht tun, weil so diese innere Verbundenheit zu meinem Bötchen, zu meinem Zuhause, das ist immer ein ganz elementarer Teil, darauf möchte ich nie verzichten. Deswegen ist Chartern bisher nicht meins.
Ja, klar. Ich sehe auch beim Chartern einfach immer so, Problem ist es keins, aber ich muss mich auf einem Charterschiff, muss ich mit irgendwelchen Koffern oder irgendwelchen Taschen da anreisen, mit dem Kram, den ich halt notdürftig irgendwie mitschleifen konnte und dann bin ich eine Woche auf diesem Schiff oder zwei und muss dann wieder meinen ganzen Krempel wieder zurückschleifen und gebe dieses Schiff dann wieder zurück. Und irgendwie ist es alles so ein Provisorium. Und wenn ich auf einem Schiff lebe oder wenn ich ein eigenes Schiff habe, dann habe ich einfach, das ist mein Lebensraum und das ist eine persönliche Sache und ich weiß, wo ich hingreifen muss. Ich habe immer alles dabei. Und das ist also für mich auch irgendwie näher am Urlaub und an der Erholung, an einem schönen Lebensgefühl dran als ein Charterschiff.
Bei einem Charterschiff, was ich tatsächlich vielleicht nur einmal im Jahr habe, klar, ich kann immer wieder neue Reviere kennenlernen, wo ich sonst nie hinkommen würde, logisch.
Natürlich.
Aber ich packe dann...
Andere.
Aber ich werde wahrscheinlich diesen Turnplan viel zu voll packen. Und ein Segelboot ist nun mal kein Autobus. So das typische Beispiel, eine Woche rund Mallorca. Damit es auch günstiger wird, nehme ich noch ein paar Leute mit dazu und pack diesen Kahn voll und knüppel dann tatsächlich auch innerhalb von einer Woche rum, egal wie der Wind weht. Ja, aber die eigentliche Erholung, die bleibt dabei auf der Strecke. Also die Muße, die ich dann habe, komme ich nochmal drauf, wie wir dieses Jahr unseren Urlaub verbringen. Ich habe im Anfang Juli muss ich ein bisschen in Hamburg arbeiten, werde deswegen schon so Anfang Juni mal das Boot wieder in die Ostsee verlegen, in meinen alten Heimathafen nach Neustadt in Holstein. Habe noch so ein kleines Bootsauto, was eigentlich nur dafür da ist, immer an irgendwelchen Bahnhöfen rumzustehen, wo ich dann mit dem Zug hinfahre und dann mich in mein Autochen setze, um dann an Bord zu gelangen. So haben wir das kombiniert. So, und wenn dann nach diesem Ding da in Hamburg, dann haben wir 4 Wochen als Familie erstmal wieder Urlaub am Stück. Und dann schippern wir los, wohin der Wind uns pustet, so ein bisschen nach der Großwetterlage. Also das kann Polen sein, das kann die schwedische Südküste sein oder vielleicht wird es auch nur wieder unsere Lieblingsinsel Bürgholm in der dänischen Südküste, wo nur 15 Boote im Hafen liegen, es keine asphaltierten Straßen gibt und ein Dörfchen mit 10 Häusern und einem Laden mit einer offenen Ladenkasse, wo man sich das aus dem Regal nimmt, was man möchte und packt das Geld da rein und nimmt sich das Wechselgeld raus, weil Personal gibt es da nicht.
Herrlich.
Also so die kleine heile Welt, die man sonst auch von Astrid Lindgren noch kennt, die findet man dann da. Also spielt gar keine Rolle. Und dann werden wir irgendwann so Mitte August wieder zurückschippern und die Saison dann irgendwo auf den ostfriesischen Inseln oder vielleicht nochmal Amrum ausklingen lassen. Daher, wo der Wind uns hintreibt, so ist mittlerweile unser Urlaub. Habe ich übrigens in den ersten 15 Jahren noch als junger Skipper komplett falsch gemacht. Jeder Urlaub durchgeplant und immer war es ein Desaster. Und meistens musste es die Familie wegen meinen ehrgeizigen Turnplänen dann ausbaden. Mhm. Gar nicht gut. Passiert heute nicht mehr.
Genau, also resümieren wir, das geht fast kein Weg am eigenen Schiff vorbei.
Unbedingt. Unbedingt. Das, ja, es ist, also ich kam ja in die Verlegenheit im Laufe der Jahre, dann tatsächlich manchmal eine Woche kein Schiff zu haben. Das war nicht gut. Nein. Immer die Angst, wie lange wird es denn jetzt dauern, bis ich ein neues Schiff gefunden habe? Das hat dann nie lange gedauert und war eigentlich auch völlig klar. Aber trotz alledem, nee, das die Planung. Und dann stapeln sich da ja so ein paar Kisten mit besonderen Schätzen. Beispielsweise meine Großmutter, die liebste Frau, die je auf Erde geweilt hat, hat zu meiner Aussteuer so ein Solinger Besteck mal zusammengestellt. Da war ich 14 Jahre alt. Mit Perlmuttgriffen und Sägemessern. Aber super scharf, heute noch. Und die wandern seit 30 Jahren auch dann von Boot zu Boot und gehören dann immer noch dazu. Das sind so diese liebgewordenen Bootsschätze, die einfach in die Bugskiste gehören und die dann niemals fehlen dürfen. Und so sind im Laufe der Jahre ein paar Dinge dazugekommen. Und die sind dann auf das neue Boot gekommen und damit war das neue Boot dann sofort wieder das Zuhause. Man musste es noch kennenlernen, einiges war noch fremd und hatte so eine kleinen Fehlermacken, aber es war sofort das Zuhause. Und, das ist irgendwie untrennbar mit meinem Leben verbunden und ich bin glücklich und dankbar, dass meine Familie das ganz genauso sieht. Und, übrigens auch meine Jungs, die mittlerweile längst erwachsen sind, die konnte ich zwar bisher nicht zum eigenen Schiff bewegen, das ging so noch nicht, aber die segeln immer noch regelmäßig gerne mit und sind auch im Urlaub immer noch mal wieder eine Woche mit dabei. Also dies zieht sich nach wie vor alles wie ein roter Faden durch unsere gesamte Familie, das Boot, das verbindet. Ach, übrigens auch noch eine wirklich tolle Geschichte dazu. Das wird in meinem dritten Buch erst erscheinen. Da gibt es zum Beispiel eine Familie in Budjading. Da hat der Budjading ist eine Halbinsel zwischen Weser und Elbe. Und da hat im Jahr 1920 der Großvater eine Holzjacht in Wilhelmshaven bauen lassen. Und diese Holzjacht hat er seinem Sohn zum 18. Geburtstag geschenkt. Und der hat das Boot dann weiterhin benutzt als Familienjacht und hat das Boot seinem Sohn zur Konfirmation geschenkt, der da noch gar keinen Sportbootführerschein hatte, aber ihn damit in Zugzwang gebracht, natürlich Sportbootführerschein zu machen und dieses Boot munter zu unterhalten. Und dadurch hatte der Papa dann auch wieder genug Zeit, um sich ein neues Holzboot zu bauen, was aber ganz ähnlich war wie das Boot des Großvaters. Der Großvater wiederum hatte sich nicht nehmen lassen, mit seinem Boot, was ja immer noch im Familienbesitz war, als 85-Jähriger damit immer noch rüber nach Wilhelmshaven zum Einkaufen zu segeln. Und eben dieses Boot, um nur mal so die Chronologie der Familie zu bringen, sollte 1945 requiriert werden von den Amerikanern, denn da durfte man keine private Segeljacht besitzen. Und so hat der Großvater das Boot, was er längst seinem Sohn geschenkt hatte, den Motor ausgebaut, im Moor verbuddelt, hat das Boot zum Fischerboot angemeldet, weil dann durfte es nicht requiriert werden. Und als die Soldaten trotzdem kamen, sich mit der Mistforke davor gestellt und hat sein Boot verteidigt. Naja, und so ist dieses Boot heute immer noch in der Familie und ist jetzt langsam dabei, der Tochter, der Urenkelin zur Konfirmation geschenkt zu werden. Wie gesagt, das Ganze ging los, dieses eine Boot verbindet diese Familie seit dem Jahr 1920. Und jetzt haben wir das Jahr 2017.
Wahnsinn, ne?
Ist übrigens aus Eichenholz gebaut, ist seitdem ist den ganzen Sommer im Wasser, fällt zweimal am Tag trocken auf relativ harten Grund, seit dem Jahr 1920, aber schwimmt immer noch. das meine ich. Also Boote sind oder können manchmal viel, viel mehr sein als irgendein Fahrzeug, sondern da stecken mitunter Geschichten dahinter. Das ist wirklich toll und ja, ich freue mich immer wieder, wenn ich auf so etwas stoße.
Ja.
jeden Fall, ja.
Jo.
Ja.
Ja, so etwa, das war so ein doch jetzt relativ langer Abriss darüber. Also ich möchte Menschen Mut machen, einfach nur diesen Weg zu gehen und sich damit zu befassen und diese Vielfalt zu begreifen, die aus unterschiedlichen Bootsgrößen und aus völlig unterschiedlichen Revieren resultieren können. Aber davon halt nicht allzu lange zu träumen und nicht nach der perfekten Wanne zu suchen, sondern schnellstmöglich anzufangen. Ich denke, man braucht ungefähr ein Jahr vom ersten Gedanken bis zur Vermittlung des Grundwissens Führerschein machen. Aber da kann es im Grunde genommen auch schon losgehen. Und Vereine sind, man muss nicht unbedingt in einen Verein eintreten. Das klappt nicht immer, wenn man jetzt weiter weg wohnt. Aber man findet da unter den alten Hasen ganz einfach auch Leute, die sind vielleicht ein bisschen mürrisch, aber die freuen sich, wenn sie angesprochen werden und um Rat gefragt werden.
Und das haben wir auch so erlebt,
sich, ja. Da kann man sich alles holen, was man braucht an Know-how, an Beratung, ja, an Tipps für dieses spezielle Revier. Und meistens kennen die auch einen, der einen kennt, der gerade das passende Boot kennt, was da ja steht. Und noch genau, ein Tipp genau dabei, wo ich sagte, ist mittlerweile natürlich ein Käufermarkt. Auf 7 gebrauchte Boote kommt rein statistisch nur ein Käufer. Man kann unglaublich handeln. Also nur weil das Boot jetzt beispielsweise 30.000 Euro kosten soll, heißt es nicht, dass man es nicht vielleicht auch für 15 kaufen kann. Man muss nur fragen, ja, und darf dann keine falsche Scheu haben, ohne dieses geliebte Gefährt madig zu machen. Aber da gibt es schon eine Menge Möglichkeiten. Ein Beispiel vielleicht noch dazu. Wenn sich jemand eine etwas hochpreisigere Yacht, sagen wir mal ab 10 Meter aufwärts, leisten konnte, ist er meistens so Ende 40 gewesen, 40, 50 Jahre. Vorher hat er das Geld meistens im Allgemeinen nicht mehr. Das heißt, dieses Boot nach 20 Jahren, 25 Jahren ist der Mann dann 75. Der Motor kommt so langsam an seine Verschleißgrenze, hat vielleicht auch schon Mucken gehabt, aber er kann sich von seinem geliebten Boot ja nicht trennen und möchte auch andererseits, je älter er wird, braucht er mehr Sicherheit. Also hat er dann nochmal einen neuen Motor gekauft. Und Schatzi, was meinst du, die Segel, die haben wir doch schon zweimal nachnähen lassen. So wird das doch nichts mehr. Ach komm, wir kaufen uns nochmal einen neuen, schönen Satz, neue Segel. Das ist auch alles drauf auf dem Boot, alles aus Sicherheitsgründen, aber das Boot wurde trotzdem nicht mehr bewegt. Das dümpelte den ganzen Sommer am Steg. Und wenn dann die Chemie stimmt zwischen den beiden und er vielleicht auch schon 3 Monate erfolglos sein Boot nicht verkaufen konnte, sind dann plötzlich, ohne dass ich jetzt dafür hier plädieren will, ältere Menschen auszuziehen, aber sind ganz unglaubliche Preisnachlässe möglich. Ich habe das auch im Bekanntenkreis so oft erlebt, 90.000 sollte sie kosten, 50.000 bezahlt und so weiter. Also das geht durchaus. Die Chancen waren eigentlich nie so gut wie jetzt, zum Traumboot zu kommen. Also auch unsere Fuhr noch 10 Jahre zuvor hätte ich mir so definitiv nicht leisten können. Hätte mindestens das Doppelte gekostet von dem, was wir bezahlt haben.
Okay.
Und deswegen
kommt ja auch noch dazu, also ja, gerade wenn man jemanden hat, der sein Boot schon lange besessen hat und der einfach Wert darauf legt, dass es wieder in gute Hände kommt, der legt halt einfach Wert darauf, dass es der richtige Käufer ist. Und dann ist der Verkaufspreis auch plötzlich vielleicht nur noch zweitrangig. Weil es eben so eine emotionale Sache ist, ne?
Auch das gibt es. Ich sollte ruhig auch den Kontakt weiterhin hegen, denn der Vorbesitzer, der kennt noch sämtliche Macken und weiß ganz genau, wo er mal welches Kabel gezogen hat.
Genau.
Wenn da die Chemie weiterhin stimmt, dann ist das eine wunderschöne Sache. Und so mancher 85-Jährige sagt sich, wenn ich einmal im Jahr noch mal wieder ein paar Stunden mitsegeln kann, das würde mich so freuen. Ja. Auch da entstehen manchmal ganz wunderbare Freundschaften dadurch. Das passt schon. Man sollte auch tatsächlich nicht allzu lange warten, denn es gibt auch den Trend zurück zum Urlaub im eigenen Land. Wirklich unverkennbar. Ne? Das sind die Krisen am Mittelmeer in den typischen Urlaubsländern. Genau. So mancher wacht jetzt auf und sagt, Mensch, beziehungsweise mit meiner Familie, da ist ja gar nicht mehr viel. Wenn, dann ist es überlaufen. Ich zahle dafür ein Heidengeld. Die Flüge sind überbucht und sonstiges. Hier im Urlaub, da möchte ich, ja, Wasser. Wasser wollen eigentlich alle, auch wenn es in Bergen ist, sie wollen ans Wasser. Und dann geht das sehr, sehr schnell. Oh, Wohnmobil, Wohnwagen oder Boot. Und immer mehr, ich sehe das, nach Jahren der Stagnation, dass jetzt in unserem Revier, und dann nehme ich nochmal die ostfriesischen Inseln, da kennt ja eigentlich jeder jeden, weil alle Boote nutzen dann die gleichen Tidenfenster, dass jetzt doch verstärkt junge Leute, junge Familien, so ab 30 aufwärts, nach dem Studium, den ersten Berufsjahren, mit guten gebrauchten Booten 8 bis 10 Meter Länge aus der Kurve kommen und die jetzt plötzlich da sind und die Lücken in den zunehmenden Liegeplatzlücken da entsprechend wieder auffüllen. Das passiert schon. Und wenn das dieser Trend anhält, was ich wirklich hoffe und begrüße, dann hat man an der Nordsee immer noch gute Möglichkeiten, auch anständig unterzukommen. An der Ostsee, da wird schon langsam wieder ein bisschen enger, voller, da kriegt man vielleicht nicht mehr überall einen Liegeplatz. Und wenn, nur mal ein Beispiel, ich zahle jetzt für das halbe Jahr 840 Euro für ein 12-Meter-Boot, da wäre ich in der Ostsee, aber unter 2500 kaum vertreten.
Ja,
deswegen, also genau. Es kann sich tatsächlich auszahlen, gerade sich an die Nordsee zu trauen, und dann ist Ebbe und Flut auch nicht wirklich ein Nachteil. Also, aber das ist wieder ein Thema für sich.
Ja, aber sicherlich eine Gewöhnungssache. Und wenn man anfängt, mit Tiden zu arbeiten, denn da kommt man auch relativ schnell rein und gewöhnt sich daran. Ne?
Definitiv, ja. Dafür hat man dann auch wirklich schnelle Fahrten über Grund. Das darf man auch nicht vergessen. Die Tide hilft. Ja, ja, tatsächlich. Also mit 10, 11 Knoten entsprechend über Grund zu flitzen, ist ja dabei dann auch keine Seltenheit. Also ich fahre dann vielleicht ein bisschen später los, um auf das richtige Zeitfenster zu warten, bin aber dafür auch durchaus immer um 2, 3 bis zu 4 Knoten schneller. Also nur mal, um ein Beispiel zu nennen. Ja. Ich kann doch das Boot prima in die Nordsee legen, so wie ich es mache, von Hoogsiel, um aus der Jade rauszukommen, die offene Nordsee, die Elbansteuerung nach Brunsbüttel. Wenn ich morgens um 7 in Hoogsiel bei einer guten Tide losfahre, dann schaffe ich noch bis abends um 21 Uhr den halben Nordostseekanal in der Gieselau-Schleuse. Okay. Also das ist kein Problem. Ich brauche zum Verlegen von der Nordsee in die Ostsee 1,5 Fahrtentage. Mehr ist das gar nicht. Da bin ich halt da. Wobei ich auch die Ostsee generell für denjenigen, für Urlauber, nur so bis Mitte Juli empfehlen würde. Danach beginnt meistens so die Feueralgenplage, die Feuerquallenplage. Und da ist man dann wieder in der Nordsee besser aufgehoben. Also auch das sind wieder so Unterschiede. Ist vielfältig mit Booten. Es gibt eine Menge Möglichkeiten.
Ja, das ist ein schönes Schlusswort, würde ich sagen.
Danke. Hat mir Spaß gemacht.
Du hast gerade noch, ich möchte es noch. Da bin ich sicher, dass das nicht der Fall ist. Du hast gerade noch von einem nächsten Buch gesprochen. Sag uns noch ganz kurz, was für ein Buch das werden wird. Also wenn es schon spruchreif ist, ich weiß es nicht.
Ja, ja, das von Menschen und von Booten. Es geht um die völlig unterschiedlichen Motivationen, weswegen sich Menschen mit Booten befassen. Das sind besondere Lebensgeschichten, das können berufliche Dinge sein. Jeder von uns beim ersten Gedanken an ein Boot hat irgendeine Schlüsselemotion. Aus Emotion folgt Motivation, irgendetwas zu tun. Und diese Schlüsselemotion, warum sind Menschen dazu gekommen, sich ein Boot zu kaufen und diese Energie reinzubringen? Und sei es beispielsweise nur die Einstiegsgeschichte. Nettes Beispiel. Ein Freund von mir war früher Steuerfahnder in Köln und eines Tages seines Berufes überdrüssig, bis ihn Friesen assimiliert und ihrer Kultur hinzugefügt haben. Und seitdem ist er fester Bestandteil im Traditionshafen von Karolinsiel sieht so ein bisschen aus wie der Mann der Berge mit langen Haaren, um die ich ihn wirklich beneide, und einem super langen Rausche-Vollbart, und ist ständig eigentlich auch sonst an Bord von seinem Plattbodenschiff. Und dieses Plattbodenschiff hat er sich als ganz junger Mann mal selber gebaut, das er immer noch hat. Okay. Und wow. Den Grundstein zu diesen ersten D-Mark, die er für den ersten Bootskauf hatte, die hat er mit 50 Pfennig am Daddelautomaten im Keller seines Onkels gewonnen, mit 80 Mark, die er da als Kind rausgezogen hat. Und dann hat er gesagt, jetzt habe ich 80 Mark, damit draus muss irgendwie ein Boot werden. Und tatsächlich vom Kindesalter bis zum jetzt Mitte 60 hat ihm dieses Erlebnis des Daddelautomaten mit dieser Serie, da ist praktisch der Ursprung. Ja, aber tatsächlich, wie gesagt, Friesen haben ihn assimiliert, ihrer Kultur hinzugefügt, Widerstand war zwecklos. Das ist eine tolle Geschichte und er hat selber einen Mann voller Geschichten und die er da den Kindern nahe bringt. Ist rein optisch, er ist eigentlich der Mann der Berge. Ist ganz, ganz, ganz klasse. Und so findet man so viele Menschen, die wirklich besondere Geschichten haben. Ja, da habe ich einfach mal so die für mich schönsten aus den letzten 20 Jahren zusammengestellt und hoffe, dass das ein ganz spannendes und interessantes Buch wird.
Ja, das klingt wieder nach einer schönen Lektüre. Super. Ja, klingt toll. Super, das steht dann quasi auch schon direkt auf der Bücherwunschliste auf der nächsten. Holger, vielen, vielen Dank für die Zeit und für die tollen Geschichten und für vor allem das, was wir jetzt von dem, was du uns erzählt hast, auch wieder lernen dürften, inklusive dem Bergemanöver. Das fand ich super interessant und das wird demnächst mal in der Praxis ausprobiert. Das ist eine coole Sache. Wir gehen jetzt demnächst nach Sardinien und fahren da mit Freunden, die ungefähr vom gleichen Ausbildungsstand sind wie wir. Und ich denke, das werde ich dann gleich mal versuchen, auf unserer, was haben wir dann, eine Oceanis 37 Fuß, das direkt mal anzuwenden.
Wie gesagt, interessant wird die Kraftquelle sein, mit der ihr denjenigen an Bord holt. Ein verlängertes Großfall geht auch. Man nimmt ihn auf jeden Fall an der Schiffsmitte an Bord und möge das Seglerleben dann noch lange weiter dauern. Ich wünsche dir einen schönen Abend, allen Zuhörern einfach Erfolg und Energie und Freude daran, ihre jeweiligen Träume umzusetzen, je nach Fahrtenrevier, die können unglaublich vielfältig sein, aber einfach den Schritt gehen. Alles Gute und vielleicht bin ich irgendwann auf dieser Leitung. Tschüss.
Ja, das war der dritte Teil des Interviews mit Holger Peterson. Die anderen beiden Teile findest du natürlich nach wie vor in unserem Podcast-Verzeichnis. Und du weißt ja, dass du diesen Podcast auch ganz einfach über iTunes abonnieren kannst, sodass du jede neue Folge automatisch zum Beispiel auf dein Handy bekommst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast und wenn unser Projekt dich irgendwie anspricht, dann wäre das toll, wenn du die 2 Minuten investieren würdest und kurz rüber bei iTunes uns eine schöne Bewertung abgeben würdest. Das würde uns nämlich helfen, weitere Segelinteressierte anzusprechen und würde unseren Podcast so ein bisschen weiter nach vorne bringen. Das wäre prima und wir hören uns in einer Woche wieder mit dem nächsten Interview. Und bis dahin, handbreit und bis dann, ciao.
Toll, dass du auch heute wieder bei unserem Segeltalk mit an Bord warst. Alle Infos und Links zur heutigen Episode findest du auf www.glückspiraten.de. Hier entdeckst du auch viele weitere Tipps und Buchempfehlungen rund ums Genusssegeln, Reisen und das Leben auf dem Wasser.